Moin! In der heutigen Folge spreche ich mit Jörn Hargut von Alpecin über seine Entwicklung als klassischer FMCG-Advertiser zu Direct-to-Consumer-Geschäftsmodellen, seine Sicht auf TV und wie Alpecin TV besser steuert als der Durchschnitt, über Retail-Media und am Ende sprechen wir noch kurz über die Tour de France, wo Alpecin auch ein ganz großer Sponsor ist. Ich habe viel gelernt, viel Spaß bei dieser Folge.
Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute mit einem ganz besonderen Gast, einem ganz besonderen Thema. Herzlich willkommen, Jörn Hargut von Alpecin oder Dr. Wolf. Moin, Jörn.
Hallo, Erik.
Du bist ja ein Wiederholungstäter. Vielen Dank dafür. In der 67. Folge warst du damals schon bereit, so ein bisschen die Alpecin-Story zu erzählen. Wir haben, sind wir die ganze Zeit in Kontakt geblieben und haben uns schon viel über ganz spannende Themen ausgetauscht. Vielen Dank, dass du nochmal in diesen Podcast kommst. Heute möchte ich so ein bisschen die Fortsetzung schreiben über die Alpecin-Story und gerne auch so einen Schwerpunkt setzen auf das Thema FMCG oder OTCler und Direct-to-Consumer-Geschäft, weil das ist so, glaube ich, eine ganz nicht nur ein heißes Thema in diesem Podcast immer wieder, sondern auch gerade bei euch, glaube ich, ein tolles Thema. Ihr habt ja gerade die OMR-Story released. Wir nehmen den Podcast heute irgendwie Anfang Juni auf. Die OMR-Story ist ganz frisch draußen, jedem ans Herz gelegt. Für diejenigen, die Folge 67 noch nicht gehört haben, vielleicht sagst du noch mal schnell ein Wort oder ein, zwei Worte zu dir und zur Dr. Wolf-Gruppe, bitte.
Ja, gerne, Erik. Also ich bin Jörn Hargut und seit über 20 Jahren bei Dr. Wolf in verschiedenen Rollen unterwegs. Ich bin klassischer Vertriebsmensch, habe aber auch Marketing-Affinitäten und diskutiere gerne über strategische Fragen und vor allen Dingen über Digitalisierungschancen. Ja, und das ist sozusagen mein breites Feld, in dem ich unterwegs bin und jeden Tag was Neues lerne.
Du bist nicht nur kompetent, sondern auch bescheiden. Was ist denn dein offizieller Titel bei Dr. Wolf? Oder habt ihr gar keine Titel?
Ich glaube, ich außer bin, Dr. Wolf. Ich bin Shampoo-Verkäufer. offiziell Executive Director. Ich bin in der Geschäftsleitung von Kurt und August Wolf. Vor allen Dingen jetzt in dem deutschsprachigen Markt unterwegs und darf unter anderem das Thema Media mitverantworten, Sportmarketing und Digitalisierung.
Siehst du, und deshalb bist du der ideale Gesprächspartner für mich. Ich habe so mehrere Themenblöcke, durch die ich gerne mit dir durchschreiten würde. Das eine ist so das Thema, ich habe das übertitelt mit dem Begriff Alpecin goes D2C. Ich sehe jetzt auf eurer Seite, man kann schon Produkte direkt in den Warenkorb legen und kaufen. Auf der Produktseite hat sich bei euch viel getan. Das wird auch in der Doku sehr, sehr deutlich. Aber dieses Thema, was sind eigentlich die Herausforderungen und die Chancen und aber auch die Beweggründe für einen FMCGler, wie ihr es nun mal seid, Shampoo-Verkäufer, wie du so richtig sagst, D2C zu machen? Und was sind das für Anforderungen an deine Organisation? Das zweite Thema ist die Rolle von TV. Ich hatte gerade hier auch in diesem Podcast diverse Vertreter, entweder der TV-Verkaufenden oder der TV-Einkaufenden Seite. Und das dritte Thema, auch gerade so im E-Commerce ganz heiß diskutiert, Retail-Media, was ja auch gerade im Pharma, OTC, aber auch im FMCG-Bereich ein ganz, ganz heißes Thema. Also so, und was der Himmel, welche Themen wir sonst noch so in den 45 Minuten knapp entdecken. Passt das so für dich?
Ja, ich finde es spannend. Lass uns mal versuchen, das ein bisschen aufzuschlüsseln. Ja, gerne.
Sehr gut. Vielleicht fangen wir mit der Produktseite an. Ihr habt ja eine gewisse Roadmap hinter euch und sicherlich auch noch vor euch. Und ich habe jetzt gesehen, die Line-Extension, so früher kamt ihr ja so, ich vereinfache das jetzt, ne? Aber ich habe euch noch durch meinen Großvater und das Haarwasser kennengelernt. Meine Generation kennt euch nicht nur vom Haarwasser, sondern vor allen Dingen durch das Thema Shampoo, was ja in den letzten Jahren ganz stark im Mittelpunkt war. Aber jetzt geht es auch noch weiter mit Shampoo, die noch mehr können, als einfach nur den Haarausfall zu verlangsamen. oder gar zu stoppen. Richtig? Habe ich das richtig wiedergegeben?
Ja, hast du ganz gut erklärt. Das ist aber die Fortsetzung eigentlich der Anfänge, der frühen Anfänge. Letzten Endes geht es immer bei uns darum, Produkte zu entwickeln, die einen Mehrwert haben am Ende und auf einen relevanten Need oder Pain am Ende treffen. Das ist für uns so die Herausforderung und da bewegen wir uns natürlich in einem ziemlich großen Wettbewerb, aber das ist sozusagen der tägliche Treiber, ständig irgendwie auf der Suche zu sein nach den Dingen, die bisher eben noch nicht gelöst sind. Und das war jetzt auch bei unserem jüngsten Launch, der sehr erfolgreich war. Also du hast gerade so ein Stück weit adressiert, das Alpecin Grey Tech Shampoo, ein wesentlicher Punkt. Also wirklich zu sagen, wir schaffen einen Mehrwert für Männer, die eben nicht so gerne graue Haare haben. Und genau, da haben wir, glaube ich, einen Treffer.
Wir nehmen das ja hier als Videopodcast auf und ich meine, ich kann es ja nicht leugnen, dass ich die eine oder andere graue Haarsträhne mittlerweile trage. Würdest du mir empfehlen, euer Produkt mal auszuprobieren?
Also ich finde, du siehst wunderbar aus, aber die Frage wäre, was wäre das Ergebnis, wenn du es machen würdest? Also ich würde es dir durchaus empfehlen. Jetzt kommst du ja ein Stück weit so eher aus dem Blond-Bereich, kann das sein?
Ja, also
ja, so ein bisschen.
Vor 100 Jahren war ich mal blond, ja.
Ja, also es ist eher für dunkle Typen angelegt. Also es ist
mehr für dich.
Es hat was damit zu tun, dass das Farbpigment eher die dunkleren Töne eben trifft. Und wir sind auf der weiteren Erforschung, das eben auch für eher hellere Haarfarben zu realisieren. Aber es ist möglicherweise noch ein kleiner Schritt bis dahin.
Sehr gut.
Werbung.
Werbung in eigener Sache. Wir bei Digital Forward verstärken unser Team. Bitte schaut einmal auf digitalforward.de/jobs nach. Dort seht ihr jede Menge spannende Jobs. Und wenn ihr euch fragt, was macht Digital Forward eigentlich, außer diesen unglaublich spannenden Podcast, seht ihr, unsere Leistungen umfassen unter anderem Digital Marketing Audits, Portalbenchmarks, Technologie- und Agenturauswahlthemen, aber auch Interimsmanagement. Das machen wir auf Augenhöhe mit den führenden Advertisern aus dem E-Commerce-Bereich, aus dem Direct-Banking-Bereich und aus dem Direct-to-Consumer, aber auch anderen Bereichen, wie zum Beispiel aus dem Software-as-a-Service-Bereich. Banken und Telekommunikationsunternehmen sind alles unsere Kunden. So, jetzt hoffe ich, dass ich euch ein bisschen Lust gemacht habe. Bitte schaut nochmal nach digitalforward.de/jobs und empfehlt uns weiter. Vielen Dank.
Ende der Werbung.
Also, Ich bekenne mich, ich benutze deine Produkte nicht für die Veränderung meiner Farbe, sondern weil ich meine Haare behalten möchte und weil du mir ab und zu mal auch eine Probe geschickt hast. Aber das, was am Regal passiert, ist ja schon eindrücklich, ne? Also es gibt zwei Linien von, wie heißt das, Tonic, also das, was früher Haarwasser war, ne? Da habt ihr noch diese weißen Verpackungen, das sind, glaube ich, die sollen so ein bisschen medizinischer wirken, und dann die schickeren, durchsichtigen, blauen Verpackungen und dann gibt es jetzt eine riesen Range an Shampoo. Aber das Besondere, wo ich da jedes Mal vor Bewunderung in meinem Butnikowski stehen bleibe, ist die Preispunkte, die ihr erzielt. Also so, diese Produkte sind ja im oberen einstelligen und nicht selten auch im zweistelligen Euro-Bereich pro Flasche, ne?
Ja, ist durchaus ein Preispremium, aber wir wissen, dass wir eben über die Mehrleistung letzten Endes eben auch dann hier einen akzeptablen Preis definieren können. Und der Markt gibt es ja am Ende durch die Kaufakte dann auch wieder. Und das ist ein Stück weit, glaube ich, auch immer die Chance, dann weiterhin auch in Wissenschaft zu investieren und Dinge neu zu entwickeln. Und so entstehen eben auch Produktgenerationen. Und wie du sagst, es gibt Artikel von uns, die sind schon mehr als 40, 50 Jahre unverändert oder mehr oder weniger unverändert im Regal. Die haben ihre Verwender, die haben ihre treuen Käufer. Und für die ist es natürlich genauso wichtig, das zu finden wie für, ich sag mal, junge Männer, die neu zu unseren Marken kommen oder junge Frauen, die neu zu unseren Marken kommen, das dann eben auch zeitgerecht anzubieten.
Ich finde das ein super Beispiel, dass auch Preispremium in deutschen Handel funktionieren kann. Also man sieht das übrigens sehr schön in der Doku. Ihr habt ja da einen Einkäufer zu Wort kommen lassen, der, ich glaube, das ist von Rossmann an der Stelle, der klar eure, sagen wir mal, eure Stärken herausstellt. Aber ich glaube auch die Kundenseite scheint ja so gestrickt zu sein, dass sie eine deutlich höhere Marken- und Produktaffinität zu euch haben als vielleicht zu Produkten, die jetzt keine besonderen USPs haben. Ist das auch so ein bisschen die Überlegung, deshalb ins D2C zu gehen?
Das ist eine logische Konsequenz. Also wir können dann den Mehrwert leisten, den wir versprechen, also Haarausfall vorzubeugen oder Haare vom Grau sozusagen schrittweise wieder zu verdunkeln, wenn du regelmäßig verwendest. Das heißt, du musst natürlich erstmal verstehen, wie das Wirkprinzip am Ende ist, also was muss ich tun, aber dann wirst du ja auch, wenn du überzeugt bist, zu einem sehr loyalen Verwender. Und in dem Moment hast du genau diese Verbindung, die dann letzten Endes dann auch in Richtung B2C natürlich dann zeigt, weil das Verständnis für die Art und Weise, was muss ich tun, also auf der Verbraucherseite und die Chance, direkt mit dem Consumer auch dann in Kontakt zu treten, ist natürlich im D2C-Bereich deutlich besser, als wenn wir den klassischen Retail als Mittel nehmen.
Du hast gerade sicherlich richtig gesagt, diese Preis-Premium-Punkte ermöglichen euch überhaupt in Forschung und Entwicklung zu investieren, aber sie ermöglichen euch auch Marktanteile zu erschließen und zu verteidigen, würde ich mal unterstellen. Ne? An der anderen Stelle habe ich gehört, dass ihr kommuniziert, dass ihr ungefähr eine Marketingkostenquote von 20-30% vom Umsatz habt. Habe ich das ungefähr richtig verstanden?
Ja, es ist eher im unteren Bereich. Aber es ist, da denke ich mal, gar nicht so außergewöhnlich. Also wir haben letzten Endes immer die Herausforderung, diese Funktionalität und diese neue Funktionalität am Ende auch kommunizieren zu müssen. Dazu brauchen wir Reichweite, dazu brauchen wir am Ende möglichst viele verschiedene Medien. Letzten Endes müssen wir investieren und das wird vom Produkt getragen. Das ist das ganz normale Prinzip. Das gilt aber für jeden anderen genauso wie für uns.
Na klar. Nur dass ihr im Verhältnis zu den größeren, noch größeren Playern, ich glaube, ihr boxt so in der Größenordnung 400 Millionen Euro Umsatz als Gruppe, denke ich, weltweit. Dagegen ist natürlich ein L'Oreal, ein Beiersdorf, ein Unilever in einer ganz anderen Gewichtsklasse mit anderen, mit Stärken und Schwächen sicherlich. Und die Innovationsfähigkeit ist, also würde ich jetzt mal sagen, ist bei einem kleinen, agileren sicherlich eher gegeben als bei einem etablierten, großen Player. Also du nix, das schon mal gut. Nochmal, um diese D2C-Story zu Ende zu schreiben, ihr habt aber jetzt auch noch eine neue Produktentwicklung, also nach Grey Attack kommt noch ein weiteres Produkt, was in der Doku auch schon angeteasert wird. Ich habe auch schon mal eine Packung gesehen. Kannst du mir dazu noch kurz was sagen, damit wir diese Produkt-Roadmap zu Ende gezeigt haben?
Ja, gerne. Also wir versuchen natürlich immer unsere Produktleistung auch zu optimieren und das ist dann eigentlich ein ganz normaler iterativer Prozess, der bei uns in den Labors überall auf der ganzen Welt bei den mit uns verbundenen Wissenschaftlern besteht und wir haben dann eine Erkenntnis gewonnen, es gibt einen synergistischen Effekt von Koffein und Dimethylglycin. So, das ist abgekürzt DMG und so heißt auch unser neues Produkt, Alpecin DMG. Das ist total spannend gewesen zu sehen, dass wir hier scheinbar Effekte haben, die wir so nicht erwartet hätten. Und die Entwicklung über, ja, ich sag mal, mehrere Jahre hat dann tatsächlich eben gezeigt, dass wir im Vergleich zu anderen zugelassenen Arzneimitteln sehr, sehr, sehr gute Ergebnisse zeigen können. Total erfreulich. Aber auch hier haben wir natürlich dann die Herausforderung, das Ganze eben marktfähig zu machen. Dann denkt man darüber nach, wie groß ist sozusagen die Bereitschaft, da einen Marktpreis zu leisten. Sehr wahrscheinlich ist der Need sehr groß. Es gibt viele, viele Männer, die dieses Problem haben. Und wir haben gesagt, das ist wahrscheinlich der genau richtige Artikel, um jetzt mal sehr konsequent auch D2C zu denken, weil wir eben auch sicherstellen wollen, dass die Benutzung von dem Produkt so passiert, dass auch der größtmögliche Effekt eintreten kann. Also es gehört immer so eine gewisse Compliance dazu. Also wenn du krank bist und du kriegst von deinem Arzt eine Therapie verordnet, dann wird er dir sagen, mach das bitte jeden Tag. Morgens nimm bitte eine halbe Tablette auf nüchternen Magen und das Ganze bitte die ganze Woche über, weil dann Antibiotikum ansonsten nicht wirkt. Mhm. Das kennt jeder. Wir haben hier in diesem Fall Daueranwendungen. Das heißt, wenn ich das richtig anwende, das neue Shampoo, dann wird der Effekt am optimalsten sein. Also wie vermitteln wir jetzt erstmal, was ist das? Wie funktioniert das? Wie versteht der Konsument das? Und bei dem Punkt, wie versteht der Konsument das, sind wir schon ganz nah wieder dran, den vollständigen Funnel verstehen zu wollen. Da eignet sich natürlich D2C am allerbesten. Also es ist eine sehr komplexe Story, die wir erzählen wollen, wenn der Kunde daran interessiert ist, wenn der Käufer daran interessiert ist. Das können wir natürlich wunderbar, wenn wir eben auch über einen eigenen Shop verkaufen.
Klingt für mich wie ein Go-to-Market, eine Go-to-Market-Strategie, die praktisch in der Gegenwart geschrieben wird. Früher waren ja diese Go-to-Market-Strategien gerade im FMCG-Bereich ganz anders geprägt. Da wurde ein Konzept gemacht, da wurden kleine Panels gemacht und dann vielleicht nochmal ein paar Akzeptanztests, aber dann wurde das Ding mit großer Kampagne ausgerollt und dem Handel zur Verfügung gestellt mit den ganzen Incentives und Rahmenbedingungen, die der Handel halt braucht. Ihr geht aber anders vor. Also gerade dieses Produkt, so wie ich es jetzt verstehe oder wie es auch darstellt, wird so für meine Wahrnehmung so digital first gedacht. Kannst du uns da mal ein bisschen erklären, was so die großen Unterschiede auch gerne zu früheren Produkteinführungskampagnen waren?
Ja, das hängt auch ein Stück weit zusammen, glaube ich, mit der Kommunikationswelt, in der wir uns gerade befinden. Es ist tatsächlich so, das ist unser erstes Digital First Product, bei dem wir ja auch die Chance haben, das nicht nur jetzt national dann am Ende auch einzuführen, sondern auch die Chancen haben, das international zeitgleich zu orchestrieren. Also eine Riesenchance für uns, bestimmte Marktplätze eben auch frühzeitig zu besetzen. Wir glauben, dass es jetzt die richtige Zeit ist, auszuprobieren, wie für uns D2C funktionieren kann. Also hier ein wunderbarer Case, an dem wir lernen werden. Wir sind auch ziemlich sicher, dass wir das nicht perfekt machen zum jetzigen Zeitpunkt, sondern dass wir gerade jetzt beginnen, sozusagen zu verstehen, was wir tun müssen, damit es für uns richtig funktioniert. Das heißt, wenn man heute in unseren Webshop geht, dann wird diese Version schon in einigen Wochen wieder aktualisiert werden. Wir versuchen jetzt eben bestimmte Kommunikationsinhalte auszuprobieren. Wir versuchen herauszufinden, wie wir die Inhalte so komprimieren können, dass sie sehr schnell eben auch verstanden werden können. Also es sind viele, viele Dinge, die da zusammenkommen und eine riesen Herausforderung. Allerdings auch für die Organisation, weil D2C ist ja jetzt für uns nichts, was eben mal so per Schnellkopplung sozusagen verfügbar ist, sondern das bedeutet, wir müssen es in unsere Prozesse integrieren. Und Organisationen, die B2B können, die können noch lange nicht D2C. Und das ist tatsächlich eine neue Disziplin, ne? Die müssen wir lernen.
Wobei auch in unseren Gesprächen, die wir so zwischen der Nummer 67 und heute geführt haben und auch schon vor unserer ersten gemeinsamen Podcast-Aufnahme, ist mir schon deutlich geworden, dass ihr schon in den in Anführungsstrichen traditionellen Kampagnen eure Media-Bewertungen, eure Media-Steuerung, um jetzt nur das Thema Media rauszugreifen, schon immer anders gemacht habt als jetzt die traditionellen FMCG-Unternehmen. Ihr wart schon sehr stark, also schon vor deutlich vor Corona, wart ihr sehr stark hinterher, den Effekt von euren Kampagnen, egal ob sie analog oder digital waren, besser zu verstehen als die herkömmlichen Werbewirkungsmodelle, die es so gab. Befähigt ihr euch das nicht heute schon deutlich mehr? Also man sieht das auch in der Doku, wie ihr AB-Testing auf unterschiedlichen Themen, Preispunkte, Package-Design diskutiert. Ich hoffe, das war in der Doku nicht im wirklichen Leben. So, aber ein bisschen Vorsprung hattet ihr doch schon, oder? Also es kommt jetzt nicht von heute auf morgen, dass diese D2C-Denke war doch schon vorher bei euch verankert, oder?
Ja, die haben wir uns in den letzten Jahren schon angeeignet, teilweise, aber wir haben sie eben noch nicht vollständig exekutiert. Und da gebe ich dir vollumfänglich recht. Also wir haben uns ja vor einigen Jahren schon die Frage gestellt, was machen wir denn, wenn sich unser Businessmodell jetzt verändert, weil sich der Medienkonsum dramatisch verschiebt von klassischen analogen Push-Kampagnen hin zu den neuen digitalen Pull-Medien. Und wie verstehen wir dann sozusagen, wie wir es am Ende einsetzen? Das war dann auch wirklich am Anfang sehr mühsam. Mittlerweile haben wir natürlich ein entsprechendes Verständnis für Teile. Aber wir müssen natürlich auch immer weiter dran arbeiten, um unsere Modelle zu optimieren. Mal ganz kurz erklärt, was machen wir denn da eigentlich? Wir haben für unsere verschiedensten Marken ganz unterschiedliche Zielgruppen, die wir adressieren. Und wenn ich sage Zielgruppen adressieren, dann meine ich eigentlich gar nicht Zielgruppen, sondern ich meine eigentlich Verwendergruppen. Warum mache ich da diesen Unterschied? Weil wir eigentlich gar nicht darauf abzielen, bestimmte Alterskohorten mit unseren Botschaften erreichen zu wollen, sondern wir wollen Menschen erreichen, deren Probleme wir lösen. Und da ist es völlig egal, ob die 15 sind oder 75. Und das ist erstmal eine andere Grundhaltung, mit der wir grundsätzlich auf Kommunikation schauen. Das, was wir dann darüber hinaus tun, ist, wir überlegen uns, wo können wir mit unserer Botschaft möglichst viele Menschen erreichen und versuchen eben Mediengattungen ein Stück weit zu qualifizieren. Jetzt wissen wir aus der Vergangenheit, dass sich TV für uns sehr stark für uns funktioniert hat. Und dass wir aber mittlerweile auch sehen, dass wir wegbrechende Seherschaften haben, teilweise aber auch immer noch stabile Altersgruppen. So, will damit sagen, auch hier gibt es weiterhin sehr, sehr gute Gründe für uns, für bestimmte Marken sehr stark auf klassisches TV zu setzen. Aber klassisches TV kann ich natürlich nach alten klassischen Buchungskriterien versuchen zu selektieren. Dann gehe ich hin und sage, ja, ich habe hier wahrscheinlich Menschen im Alter von bis und die haben irgendwie ein Haushaltsnettoeinkommen oder was auch immer. Und dann möchte ich eine gewisse Nettoreichweite haben, Kontaktklassen optimieren und komme dann letzten Endes zu irgendeinem Plan. Das machen wir anders. Warum tun wir das? Weil wir uns damit erhoffen, einen besseren ROI letzten Endes zu erzielen. Wie messen wir das? Wir gehen hin und sagen, Kommunikation soll abverkaufen. Wir unterscheiden nicht per se in Branding und Performance, weil wir sagen, es gibt unterschiedliche Gründe, warum bei dem einen möglicherweise eine Botschaft als Branding wahrgenommen wird und der andere sich schnell entscheidet, möglicherweise zu konvertieren. Also das ist gar nicht so klar zu definieren. Und aus dem Grund sagen wir, für uns ist wichtig, dass wir es in Sales sehen. Das heißt, eine TV-Kampagne messen wir anhand der Sales-Ergebnisse während der Kampagne. Mhm. Dazu brauchen wir Daten, und zwar viele Sales-Daten aus verschiedensten Quellen. Je besser und aktueller die sind, desto schärfer machen sie letzten Endes dieses Sales-Uplift-Modell, so wie wir das nennen für uns. Das ist ein schönes Universum, was wir auch immer wieder aktualisieren und verbessern. Das ist der eine Teil. Dieses Sales-Uplift-Modell gilt im Prinzip für alle Medien, die wir einsetzen. Unabhängig davon, ob sie analog sind oder digital. Wenn wir eine TV-Kampagne machen, dann müssen wir allerdings in irgendeiner Form natürlich diese Datenlücke schließen zu diesem Sales-Modell. Also was muss passieren, damit am Ende Sales aus dieser Kommunikation, aus dem TV-Spot, der in einem bestimmten Umfeld geschaltet wird, rauspurzelt? Mhm. Da steckt ein Direct-Response-Modell hinter. Das ist, ohne da jetzt zu tief einzusteigen, im Prinzip die Resonanz, die wir messen während der Kampagne auf unseren Webseiten. Und dann gibt es dazwischen eben ein Korrelationsmodell, was dann für uns sauber abbildet, was sind die Effekte aus der Kampagne. Dazu müssen die Kampagnen auch eine bestimmte Größe haben. Da gibt es teilweise noch Unschärfen. Aber was wir eben dadurch tun, wir wählen nach anderen Kriterien aus, in welchem Umfeld wir am Ende unsere Werbung machen.
Das finde ich super spannend. Also wenn ich die richtig verstehe, wählt ihr da den Weg, den eigentlich Direct-to-Response-Advertiser oder D2C-Advertiser schon länger gewählt haben. Ihr nutzt den, also nur, dass richtige DRTV-Advertiser gleich eine Conversion haben, ein Callcenter oder einen E-Commerce-Aufruf. Ihr nutzt den sogenannten Second-Screen-Effekt, also guckt, schaltet Kampagnen und guckt, ob auf euren Servern Traffic ankommt, und die Hypothese an der Stelle ist ja noch eine Hypothese, ist, dass es eine Korrelation gibt zwischen Wirkung, Nutzerbereitschaft von einer Zielgruppe. Ich fand auch diese Unterscheidung sehr schön zwischen Nutzerschaft und Zielgruppe, um dann dort die Spots zu privilegieren, die Interaktion triggern, und die Spots, die keine Interaktion triggern, eher runter zu ranken, richtig?
Das ist korrekt. Ja, und die Zauberei steckt in der Korrelation, ne?
Ja, aber spannend, weil die herkömmlichen Modelle würden so eine Art Media-Mix-Modeling in den Fokus stellen, mit der großen Herausforderung, dass zeitversetzte Transaktionen, also der Zeitversatz zwischen Kontakt einer Zielgruppe oder Nutzerschaft bis zur wirklichen Transaktion, also dem wirtschaftlichen Ziel des Sales, sehr, sehr groß ist, und dass in der Zwischenzeit diverse andere Kontaktpunkte auch noch stattfinden können, und es dann schwer, diese Kausalität zu isolieren, ne? Also du weißt am Ende nicht, welche Art der Kampagne, ich weiß, die Experten werden jetzt sagen, ja, das kann man ja trennen und in der Planung berücksichtigen, aber in Wirklichkeit hat ja auch die Positionierung im Handel, das Pricing, auch einen sehr, sehr großen Transaktionswirkzusammenhang.
Ja, klar, da gibt's ja jede Menge Einflussfaktoren, und die dann am Ende trennscharf der Wirkung zuzuordnen, ist dann teilweise extrem komplex. Kann man dran glauben, muss man nicht. Wir haben hier für uns.
Du sagst das so wertungsfrei. Kann man dran glauben?
Ja, also ich will das ja jetzt gar nicht sagen, dass wir hier was deutlich besser machen. Wir haben uns dafür entschieden, weil wir letzten Endes damit Vorteile heben.
Ja. Ja, verstehe ich. Und du hebst die Vorteile ja nicht, weil du einfach zu viel Zeit hattest, sondern du hebst sie ja, weil du vermutlich eine Herausforderung mit traditionellem TV hast. Also ich habe verstanden, dass ihr TV braucht, um diese Reichweite zu machen. Ich habe aber auch verstanden, dass eure Effizienzansprüche größer sind als wahrscheinlich der Durchschnitt der FMCG-Advertiser. Das ist jetzt eine Hypothese. Also würdest du der Hypothese folgen?
Ja, wenn das so wäre, wäre ich sogar ganz stolz darauf, weil letzten Endes ist es ja für uns immer der Anspruch, ein bisschen besser zu sein als der Wettbewerb, und das würde ich gerne mitnehmen, ja, auf jeden Fall, klar.
Jetzt kann es ja nicht jeder, ne? Also wenn ich jetzt, ihr verkauft jetzt hochpreisiges Shampoo in der Größenordnung, und ihr habt vermutlich sehr viel treue Kunden. Also es macht ja total Sinn aus eurer Perspektive, dass ihr die Nutzerschaft, wie du ja selbst sagst, de-anonymisierst. Das eine ist jetzt nochmal in diese D2C-Richtung gesprochen, aber dass du auch differenzierst, dass du keine zu großen Streuverluste in deiner analogen Kommunikation wie zulässt. Jetzt überlege ich gerade, sind diese Methoden jedem zugänglich? Und er hat gesagt, ja, erstmal ja, aber das Geschäftsmodell ist halt nicht, also wenn ich jetzt Mineralwasser oder Joghurt verkaufen würde, könnte ich das doch nicht machen, oder?
Lass mich mal ganz kurz drüber nachdenken. Also die Frage.
Na, Mineralwasser, also ganz kurz, die Beispiele waren ja so gewählt, der Warenkorbwert ist gering, die Marge auch verhältnismäßig, und die Wechselkäuferbereitschaft, unterstelle ich mal, ist jetzt beim Wasser, weiß ich nicht, aber vermutlich höher, die Wechselbereitschaft ist höher als die jetzt von Kosmetik oder OTC-Produkten.
Ja, also die These, die ist natürlich richtig. Die Frage ist, aber das Modell an sich ist davon ja nicht betroffen. Also das würde ja
stimmt,
theoretisch.
Das Engagement, genau. Ja. Das Engagement könnte auch gemessen werden, da hast du total recht. Das D2C steht dir nicht zur Verfügung, aber genau. Engagement zu messen. Witzigerweise in allen anderen, also in allen Digitalmedien machen wir es ja, weil wir die Interaktion, also das Engagement schneller sehen. Beim TV ist entweder gehen die Engagements im Rauschen unter, also TV ist nicht in der Lage, einen Peak auf meinen Servern zu generieren, sodass ich im Grunde keine Ausschläge erkenne. Das ist so ein Problem, das weiß ich jetzt zufällig, das haben zum Beispiel manche Telcos, dass sie so viel Kommunikationsdruck haben, dass ein einzelner TV-Spot selbst auf Primetime-Sendern überhaupt keinen so großen Peak mehr verursacht, dass man die wirklich sauber statistisch relevant isolieren kann. Das ist ein
einfach mal die Menge reduzieren, oder?
Naja, das wird ja jetzt auch gemacht, also und dann praktisch eher größere Akzente zu setzen, aber das ist ja nicht das größte Dilemma der TV-Welt. Aber vielleicht, Davalo, ich weiß, dass du da eine sehr klare Meinung hast oder sehr klare Fragen artikulierst, auf die es nicht immer eine einfache Antwort gibt. Wie siehst du denn die TV-Welt heute? Ist da alles noch Chico? Müssen wir uns keine Sorgen machen? Oder ist das eine gar nicht mehr so schleichende Erosion an Reichweite und Qualität dieser Reichweite, die sich im Grunde nicht mehr aufhalten lässt?
Ich glaube, das wächst, also TV wächst mit den älter werdenden Menschen aus unserer täglichen Verfügbarkeit raus. Das ist ja völlig logisch. Also wir sehen ja heute schon, dass die vermeintlich Älteren plötzlich streamen und dann frage ich mich ja, wer ist denn eigentlich älter? Ne? Also dann gucke ich in den Spiegel und sage, ja, hey, da gehörst dazu. Ja. Also die Frage, wer wird möglicherweise dieses klassische Angebot in Zukunft noch nutzen, die ist natürlich kritisch zu beantworten und deshalb muss es hier meines Erachtens eben auch eine Überführung geben. Ich glaube, dass die Bereitschaft, sich Content auf einem großen Screen anzuschauen, dass die grundsätzlich da sein wird. Es wird aber sehr stark von dem Content-Angebot abhängen und aus der Verfügbarkeit. Aber möglicherweise ist es auch noch ein paar Jahre so, dass dieses klassische Geschäftsmodell funktioniert. Und da wäre es völlig falsch, meines Erachtens, das jetzt auch zu früh irgendwie zu diffamieren. Sondern ich glaube, es besteht ein großes Interesse daran, das gemeinsam auch weiter zu nutzen. Auch im Interesse der Konsumenten, die das ja letzten Endes gerne tun. Es ist ja nicht so, als würden wir heute die Leute vor den Fernseher zwingen. Die gehen da ja freiwillig hin und schalten ein.
Ja, nur das eine ist ja ein Reichweitenthema, das andere ist auch ein Kaufkraft-Transaktionswahrscheinlichkeitsthema, also Nutzerschaft versus reine Reichweitenkontakte. Du hast es selbst beschrieben, es ist nicht mehr rein altersabhängig, die Wanderung zu Streaming-Anbietern, die ja weitestgehend werbefrei sind, ich sage ganz bewusst weitestgehend werbefrei sind, die ist ja auch gerade bei den kaufkräftigen Zielgruppen weiter vorangeschritten als bei den weniger transaktionsaffinen Zielgruppen, also diejenigen, die vielleicht nicht das Budget haben oder noch gar nicht geschäftsfähig sind. Nutzt ihr, also testet ihr schon die neuen Bewegtbildangebote der großen Streamer, also jetzt gerade Amazon Prime Video und in Zukunft auch Netflix? Tut ihr das schon?
Wir haben es momentan noch nicht aktiv mit relevanten Budgets getan, aber wir haben Ideen, was wir jetzt als nächstes testen werden. Ein Stück weit ist das ein total spannendes, nicht ein Stück weit, es ist ein sehr spannendes Feld, was wir da auch neu betreten. Die Verfügbarkeit ist ja relativ gering, die Preise sind sehr hoch. Die Effizienz ist für uns momentan eben nur bedingt messbar. Also Stichwort, ich habe eine relativ geringe Nettoreichweite, die ich damit erzielen kann. Und damit kommen wir auch an die Grenzen unseres bisherigen Attributionsmodells. Das muss man ganz klar sagen. Das wird jetzt mit D2C anders. In dem Moment haben wir dann eben den Full Funnel und können dann natürlich ganz andere Schlüsse daraus ziehen. Insofern, falls ich nochmal eingeladen werde in einiger Zeit bei dir, dann würde ich versuchen, das auf einer neuen Grundlage zu beantworten. Also wie gesagt, momentan, ich finde es total spannend, das zu verstehen. Aber momentan, das, was wir sehen, ist die Wirtschaftlichkeit noch ein Stück zu optimieren.
Du sagtest aber auch die Reichweite, das finde ich spannend, weil rein von der Haushaltsreichweite jetzt bei Amazon müsste es ja theoretisch bald möglich sein, auch relevant große Zielgruppen zu erreichen. Jetzt, hier muss ich von Zielgruppen sprechen, weil es ja im Grunde ein Targeting-Modell ist. Aber ich habe auch von anderen eher FMCG-Advertisern gehört, dass sie vor den TKPs zurückschreckten. Wobei ich dachte, ja gut, der TKP sagt ja nichts über die Qualität der Kontakte aus. Aber klar, wenn du danach die Interaktion noch nicht messen kannst, weil die statistische Relevanz noch nicht gegeben ist, ist das natürlich ein anderer Schnack. Ich finde es faszinierend, dass man mit diesen auf dem Big Screen jetzt bald auch Custom Audiences adressieren kann. Das setzt aber voraus, dass man überhaupt de-anonymisierte Zielgruppen hat, die man, also Nutzer und Nutzerinnen hat, die man wieder ansprechen kann. Aber klar, das ist noch kein klassisches Reichweitenthema. Super, du bist auf jeden Fall jetzt schon eingeladen, lieber Jörn, zu dem Zeitpunkt, wo ihr Erfahrungen gesammelt habt mit den Streamern, das hier zu teilen. Also gerade die Kombination aus in der Fläche, im LEH distribuiert zu sein und ein D2C-Geschäft zu haben, ist natürlich ein ideales Setting, um dann Ergebnisse zu teilen, wenn du das magst. Sehr, 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 sehr gerne. Ein anderes heißes Thema also in der Media-Welt ist das Thema Retail-Media. Also gerade diejenigen, die halt noch keinen eigenen Shop oder keinen eigenen Shop haben können, weil ihre Produkte und die Warenkorb-Situation es nicht hergibt, die nutzen ja gerne die Angebote, die ihre digitalen Handelspartner ihnen geben, dann praktisch Retail-Media aktiv zu nutzen. Und von euch weiß ich, dass ihr nicht nur in Deutschland, sondern praktisch auch international in unterschiedlichen Distributionsmodellen unterwegs seid. Also D2C sicherlich das Neueste, aber sonst verkauft ihr an den Handel, an den Fachhandel über die Plattform. Wie geht ihr mit dem Thema Retail-Media um?
Ich finde, Retail-Media muss erstmal vernünftig definiert werden.
Mach doch mal.
Ja, ich finde das ganz schwierig. Also Retail-Media ist auf der einen Seite Plattform-Marketing bei Amazon und genauso das Buchen von Bannern auf einer, ich sag mal, ich will jetzt keinen Namen nennen, Shops.
Bei deinem Handelspartner. Der alte WKZ, der jetzt nicht mehr im Handzettel stattfindet, so, sondern.
Genau. Ja, genau. Ja. Genau,
ne? WKZ steht für Werbekostenzuschuss. So, das für die Jüngeren unter uns.
Genau. Also eine bezahlte POS, eine bezahlte digitale POS-Fläche. Vielleicht ist das eine ganz gute Beschreibung. Ja, genau. Und da so breit ist sozusagen das Feld Retail Media. Insofern kannst du es auch nicht, glaube ich, jetzt so beantworten, ohne es in gewisser Weise zu differenzieren. Also ich glaube, dass das Thema Plattform Marketing Amazon ein völlig anderer Schnack ist. Das ist mindestens mal auf Augenhöhe mit den anderen großen digitalen Playern und hat abhängig von der Amazon-Strategie, die man für sein Produktportfolio definiert, unterschiedliche Relevanz. Ich glaube, das ist ganz wichtig aus unserer Perspektive, dass die Chancen sehr groß sind, die Transparenz, was Retail-Media auf Amazon angeht, ist gut. Klar kann die immer besser sein, aber die ist gut. Die Effekte sind gut messbar, aber es ist halt die Frage, was sind die richtigen Assets, die ich dort letzten Endes benötige und passen die am Ende zu meiner Vertriebsstrategie? Und davon würde ich es abhängig machen. Das ist das eine Thema. Das andere Thema ist die Frage, möchte ich bei einem Retail-Partner, mit dem ich ein großes Offline-Business habe, auch in seiner digitalen Welt in irgendeiner Form sichtbar sein. Und das hängt natürlich davon ab, wo ich mich da bewege. Es gibt große Retailer, die haben tolle Social-Reichweiten. Es gibt Retailer, die haben tolle Coupon-Apps, mit denen sie eben aktiv Kunden erreichen. Und es gibt auch welche, die machen mehr oder weniger schlechte Online-Shops, wo sie irgendwelche Keywords verkaufen und kein Mensch weiß, nach welchen Kriterien man überhaupt ausgespielt wird. Also da ist die Bandbreite des Potenzials für sinnvolle Kampagnen und die Frage der Transparenz und Messbarkeit ist riesig. Also da ist viel Regulierungsbedarf und ich kann auch immer nur davor warnen, Gelder, ich sag mal, zu Marktpartnern zu schieben, bei denen man nicht weiß, was da am Ende rauskommt.
Witzig, du bist der zweite FMCG-Vertreter innerhalb von, glaube ich, 3 Monaten, der zum Thema Retail-Media jetzt nicht sofort euphorisch gejubelt hat, mit ähnlichen Argumenten. Also der Thorsten Schabmann von Beiersdorf hat sich ganz ähnlich geäußert. Die verstehe ich. Also am Ende des Tages gibt es ja auch immer noch den Zielkonflikt, dass Retail-Media-Spendings, egal ob es PPC bei Amazon oder der gut gewandelte WKZ bei deinem Handelspartner, nicht dazu führen, dass du eine direkte Kundenbeziehung generierst. Ne? Ganz anders als das, was du jetzt in Zukunft im D2C machen kannst. Verstehe ich. Auch das Thema würde ich gerne auf Wiedervorlage nehmen, wenn du einverstanden bist für die nächsten Jahre, weil also auf jeder Konferenz sind Retail-Media-Partner natürlich ja sehr, sehr aktiv, um natürlich diesen immer noch wachsenden Markt mit zu bearbeiten, wenngleich das Marktwachstum im Retail-Media glaube ich zu 80% durch Amazon getrieben ist. Genau. Das muss man ja auch mal sagen. Das ist ein reines PPC-Geschäft, was du ja jetzt gerade auch schon dargestellt hast.
Entschuldige, also ich würde auch jetzt nicht sagen, dass das Retail-Media für uns nicht eine wirklich sinnvolle, mögliche Alternative zu anderen Maßnahmen darstellt. Aber es ist momentan eben noch wirklich gut zu durchdringen und man muss sich sehr genau anschauen, was man da macht. Und letzten Endes, ob man auch so kleinteilig werden kann, wie das manchmal nötig ist.
Ja. Gehen wir mal in die ganz andere Richtung. Nicht kleinteilig, sondern eine richtig große Reichweite, Tour de France. Ich bin schon ganz gespannt, die nächste Netflix-Staffel zur Tour de France, ich müsste jetzt die Tage rauskommen, wenn dieser Podcast draußen ist, ist vermutlich auch die Tour de France zweite Staffel auf ist das Netflix oder Prime gewesen? Nee, Netflix, ne? Mhm. Ich bringe den mal durcheinander. So, und ihr seid ja, ihr habt ja eine riesen Erfolgssträhne, also nicht nur ihr, sondern das Team, was ihr unterstützt, hat ja wahnsinnig viel, also nicht nur Preise, aber auch wahnsinnig viel Retail-Media, sage ich schon, super viel Reichweite, gerade auch in sozialen Medien gewonnen. Wie profitiert ihr davon? Also kannst du das messen? Kannst du das ähnlich gut attribuieren wie deren TV?
Wir können es nicht so gut attribuieren, weil wir diese Modelle in den anderen Märkten nicht so abbilden können. Noch nicht. Wir arbeiten gerade dran. Aber was wir sehen, tatsächlich direkte Sales-Effekte. Also wir haben eine andere. Echt? Ja, wir haben andere Retail- und Online-Shares in manchen Märkten und wir sehen tatsächlich durch zum Beispiel einen Sieg von Mathieu bei einem internationalen Rennen, dass dann die Zugriffe nicht nur auf unsere Webseiten hochgehen, sondern dass eben auch unsere Amazon Sales signifikant steigen. Also es gibt auch da tatsächlich sichtbare Effekte, aber wir müssen das natürlich auch weiter schärfen und nachschärfen. Aber für uns ist es eine wunderbare Gelegenheit, international eben die Marke zu transportieren. Und wir werden jetzt auch zu dieser Tour de France tatsächlich das Aktivieren auf eine nächste Stufe bringen. Also da kann ich noch nicht mehr zu verraten, aber das ist ganz spannend zu sehen, was da passiert.
Ich finde das spektakulär, weil man sieht so richtig, wie eine Tour de France ist ja wirklich nochmal relativ, also hatte ja schon auch mal tiefere Momente, aber es gibt ja gerade so eine Renaissance der Tour de France in meiner Wahrnehmung. Ich glaube, die Netflix-Doku spiegelt das sehr, sehr gut wider. Aber zudem gibt es jetzt auch nicht nur die neuen Medien aller Streamer, sondern auch die sozialen Medienplattformen, die halt auch jeden einzelnen Fahrer sehr, sehr gut widerspiegeln. Das ist ja spektakulär. Jeder Ausrüster, jedes Team, aber auch jeder Fahrer mit seiner eigenen Social-Media-Reichweite pusht das Ganze und ihr seid ja jedes Mal huckepack mit drauf. Und zudem habt ihr ja auch offensichtlich ein sehr, sehr erfolgreiches, junges Team ausgewählt, was ja super positiv begleitet und besprochen wird. Ne?
Ja, absolut. Also wir haben möglicherweise auf die richtige Karte gesetzt, als wir mit dem Team angefangen haben zu arbeiten vor einigen Jahren. Da war noch nicht klar, dass wir auch sportlich in diese Größenordnung reinkommen können. Und das Besondere sind am Ende die Charaktere der Protagonisten. Ne? Also es geht am Ende darum, dass es Sportler sind, die teilweise auch ein Stück weit polarisieren, aber die wirklich echt wahrgenommen werden, ne? Als Helden dieses Sports. Und ich finde, das ist bei Netflix wunderbar gemacht, weil es Netflix gelingt, eben auch Nicht-Radsportfans diese Sportart näher zu bringen, das spannend zu erzählen. Und es ist natürlich am Ende auch eine Fortsetzung der Formula One Erfolgsstory bei Netflix, eben Sportcontent anders mal zu präsentieren. Und davon profitieren wir, weil wir sehen auch, dass einfach viel, viel mehr junge Menschen plötzlich Zugang finden. Schau dir an, wer draußen mit dem Rennrad oder mit dem Gravelbike unterwegs ist. Ganz Hamburg ist am Wochenende auf dem Deich. Das hat es vor ein paar Jahren noch nicht gegeben. Und insofern, glaube ich, setzen wir hier auf die richtige Sportart, die natürlich auch wunderschön Logos transportiert, weil wir sind eben mehrfach auf dem Trikot drauf.
Ja. Also da hast du ja jetzt schon Bilder gegeben. Ich bin super gespannt auf diese Staffel. Also dieses Bild, wie er da praktisch auf der Zielgerade steht. Kein Mensch hinter ihm, der das Fahrrad hochhält. Ja. Das sind auch so gute Heldengeschichten. Ich freue mich da schon sehr drauf und freue mich, dass ihr davon mit profitieren könnt. Und ich freue mich schon auf die Fortsetzung mit dir, lieber Jörn. Bevor ich dich verabschiede, sag mir noch kurz bitte, kannst du uns ein Buch, eine Studie, eine Quelle nennen, die dich in letzter Zeit persönlich inspiriert hat? Egal, ob jetzt Business, Privat oder Entertaining.
Ja, also ich habe wunderbare Empfehlung. Autor ist George Kohlrieser, ist ein amerikanischer Psychologe. Der hat das Buch Hostage at the Table geschrieben. Da geht es vor allen Dingen um seine Vergangenheit auch als Verhandler für Geiselnahmen. Also ein ganz schwieriges Feld. Super spannend zu lesen. Es geht um Konfliktlösungen und um die Frage, wie Menschen zu Konflikten stehen. Also das hat mich nicht nur inspiriert, das beschäftigt mich nachhaltig.
Sehr gut. Ist das mehr ein gesellschaftskritisch? Also ist das ein gesellschaftliches Thema oder geht es um Verhandlungstaktiken? Oder weder noch?
Ja, es geht um Verhandlungspsychologie und nicht um Taktiken. Mhm. Taktiken werden häufig so als Tricks ja verstanden. Ja. Und das ist es gar nicht. Es geht eher um das tiefere Verständnis für die Psychologie dahinter.
Sehr gut, super spannend. Wir packen den Titel in die Shownotes. Vielen Dank für nicht nur diesen Tipp, aber vielen Dank für all deine Insights. Ich bin super gespannt, wie es bei euch weitergeht. Gerade die D2C-Erfahrung finde ich super spannend, wie ihr mit Koffein plus, wie heißt es, DMG?
DMG, Dimethylglycin.
Ja, das konnte ich mir gerade nicht merken. Ich wünsche euch viel Erfolg damit. Vielen Dank für die Zeit und die Einblicke, lieber Jörn. Und dann hoffentlich bis ganz bald.
Der Dank von meiner Seite. Erik, hat immer Spaß gemacht.
Ja, finde ich auch. Gruß nach Bielefeld.
Gruß nach Hamburg.
Moin. Tschüss.
Tschüss.
So, das war die heutige Folge mit Jörn Hargut von Alpecin. Ich hoffe, es hat euch ebenso gut gefallen wie mir. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns gerne eine Bewertung auf den Plattformen, sei es bei LinkedIn, bei Spotify oder bei Apple. Ich freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank.
Werbung.
Werbung in eigener Sache. Wir bei Digital Forward verstärken unser Team. Bitte schaut einmal auf digitalforward.de/jobs nach. Dort seht ihr jede Menge spannende Jobs. Und wenn ihr euch fragt, was macht Digital Forward eigentlich, außer diesen unglaublich spannenden Podcast, seht ihr, unsere Leistungen umfassen unter anderem Digital Marketing Audits, Portalbenchmarks, Technologie- und Agenturauswahlthemen, aber auch Interimsmanagement. Das machen wir auf Augenhöhe mit den führenden Advertisern aus dem E-Commerce-Bereich, aus dem Direct-Banking-Bereich und aus dem Direct-to-Consumer, aber auch anderen Bereichen, wie zum Beispiel aus dem Software-Service-Bereich, Banken und Telekommunikationsunternehmen sind alles unsere Kunden. So, jetzt hoffe ich, dass ich euch ein bisschen Lust gemacht habe. Bitte schaut nochmal nach digitalforward.de/jobs und empfehlt uns weiter. Vielen Dank.
Ende der Werbung.